Tja, was macht mich glücklich, habe ich mit einfachen Dingen beantwortet. Was bringt Glück, haben wir im Video ein bisschen gesehen. Ich gehe ein bisschen tiefer. Ich erzähle euch von mir. Ich komme auch noch ein bisschen auf das etwas Wichtigere, die Bibel. Teile daraus und auch auf Jesus und Gott und so, aber ich werde einfach von mir erzählen, habe ich gedacht. Denn das ist das, was ich weitergeben kann. Hinter euch und hinter mir liegt ein Jahr Stress oder noch ein bisschen mehr sogar. Ihr wisst selber warum, niemand mehr will dieses Wort hören. Wir hatten Einschränkungen. Es gab Ängste, die wir kennengelernt haben, die sich im Klopapierkauf geäußert haben. Masken, Tests, Impfungen, Ärger, Protest, Homeoffice, Kinderbetreuung zu Hause, Isolation. Das war ein Jahr des Stresses und jetzt haben wir wieder mehr Freiheit. Ich freue mich, eure Gesichter zu sehen. Wenn man jede Woche predigt und immer nur Masken sieht, ist es irgendwann echt ekelhaft. Da hat man keine Lust mehr. Deswegen, wir können draußen sitzen. Es ist einfach richtig nice. Die Freiheit beschert uns auch Urlaub, Reisen, irgendwohin. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich fliegen kann in 3 Wochen. Mal gucken, ob sich das dann lohnt. Aber wir können Urlauben machen. Sommer, Sonne, Strand und Meer mit 2 Es ist echt wieder richtig nah gerückt. Und es ist gut. Wie lange das allerdings reicht, wissen wir nicht. Also wie lange wir wieder so frei hier sitzen können und so. Und wenn ihr im Urlaub gewesen seid, dann ist die Frage, naja, wie lange hält der Urlaub vor? Ja, ihr wisst es bestimmt selber, die jetzt schon mehrmals im Urlaub waren und arbeiten. Nach 3 Wochen Arbeit ist der Urlaub schon wieder fast vergessen. Irgendwie ist der Pegel schon wieder oben. Ja. Wie lange hält so ein Jahresurlaub vor? 1 Woche, 2 Wochen, keine Ahnung. Reicht ein Jahresurlaub in den Sommerferien als Erholung von einem Jahr mit extremer Zeit? Ich weiß es noch nicht. Ich werde es wissen in 6 Wochen. Mal gucken. Und was ist, wenn die nächste Krise kommt? Und es ist vielleicht nicht ein Virus, was uns irgendwie stoppt. Das ist vielleicht was ganz anderes. Und vielleicht betrifft es auch nicht uns alle, vielleicht nur dich. Die nächste Krise kommt. Mit welchen Ideen gehen wir dann in diese Krise rein? Was wollen wir dann vor Augen haben? Dass wir am Ende der Krise wieder in Urlaub fahren? Weiß nicht, ob das schon alles ist. Klar ist das Meer immer eine gute Idee und Stralsund sowieso. Aber das reicht einfach. Was von Jesus erzählt, hat das immer in Beziehung gesetzt. Er hat dann irgendeinen Trick gemacht und hat ja, und das ist jetzt ein Bild für und hat dann irgendwas dazu gesagt. Das Problem war nur, dass an dem ganzen Abend in seinem Programm wirklich jede Nummer schief lief. Jede. Und jetzt stellt euch vor, der steht vor 200 Teenies. Und die lachen den natürlich nicht aus, weil die sind ja also fast alle brav gewesen. Also das war echt schwer auszuhalten. Und er tat mir leid und nicht nur mir. Ich weiß, dass er vielen leid tat. Und es ging jede Nummer schief. Und was der dann gemacht hat, das hat mich echt baff gemacht. Das war dann schon dunkel geworden. Alle saßen so in so einem Gras-Talkessel, so wie diese Schräge da, ne? Nur andersrum. Also so, die saßen alle so am Rand und er stand da verloren mit seinem völlig schief gegangenen Programm und sagte: Wisst ihr was? Jetzt sage ich euch noch was anderes. Das hat alles nicht geklappt, aber wisst ihr was? Wenn in eurem Leben die Dinge nicht klappen und hinhauen, es gibt einen Gott, der nimmt euch trotzdem an. Und da ist ein Gott, der nimmt euch ernst und dem seid ihr nicht egal. Und das fand ich so krass. Also das aufzunehmen und zu sagen, Leute, wenn es schief geht, dann ist da einer, bei dem geht es einfach nicht schief. Bei dem bist du, da kannst du gut mit leben. Diese Art, die ich da gelernt habe, zu leben, die lautet also, egal wie schwach, wie schlecht, wie falsch du dich selber fühlst oder es gerade läuft, Gott reicht dir seine Hand und du kannst deine Hand in seine legen. Und du kannst wissen, wenn alles gegen dich steht, wenn alle Menschen zu dir Nein sagen, sogar wenn du selber zu dir Nein sagst, dann sagt Gott immer noch Ja. Und darauf habe ich vertraut. Ich war damals 16, ich habe dann mich dafür entschieden, so leben zu wollen. Und zwar deswegen, weil es sich mit dem deckt, was ich natürlich vorher schon als Kind in der Bibel ein bisschen gelesen hatte. Meine Eltern sind Christen, da habe ich immer schon ein bisschen Bibel gelesen. Was ich da gehört habe, hat damit zusammengepasst. Dieses große Ja, das Gott zu mir sagt und das er zu dir sagt, das hat schon hunderte von Jahren vor mir Hände und Füße bekommen und war Mensch und hat das in echt gelebt. Ja? Also dieses große Ja Gottes ist lebendig geworden, Mensch. Jesus Christus hieß der Mensch und hat das gelebt als Person und zwar ganz. Das gezeigt. Und als dieser missglückte Zauberer mir das gesagt hat, dass es für mich gilt, da habe ich gedacht, das mache ich. Ich wusste aus der Bibel auch, dass dieser Jesus lebendig ist, immer noch. Das ist ein bisschen kompliziert, vielleicht hat einer von euch Ahnung davon. Du musst dich dann zur Verfügung stellen, das den anderen erklären später. Dieser Jesus ist lebendig, er ist da. Und darum bin ich bis heute Christ geblieben. Weil ich diese Zusage von Gott an mich glauben kann, habe ich vielleicht mehr Glück als andere, aber ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich es glauben kann. Und ich will auch noch Christ bleiben. Das entscheide ich auch ab und zu. Dass ich noch Christ sein will. Bis zur nächsten Entscheidung. Oder bis zum nächsten Mal darüber nachdenken. Ich will auch noch Christ bleiben, weil ich glaube, dass ich an Gottes Hand bleiben darf. Gibt es keine Grenze oder keinen Grund, warum Gott seine Hand wegzieht. Also bis hierhin habe ich euch zwei Gründe genannt, warum ich Christ sein will. Das erste, ich wiederhole das nochmal, kann ich meinen Fuß hinstellen? Ach da, super. Das erste ist, ich bin bei Gott willkommen und das uneingeschränkt, mit allen Fehlern, mit allen Schwächen, mit aller Angst, mit allem Ärger, mit einem Zweifel, der mich von Gott wegtreibt, selbst das, und zwar vorbehaltlos, keine Einschränkungen. Das ist, finde ich, das ist... Wow. Das ist der erste Punkt, der Anfangspunkt, von dem es losgeht, der als Grundlage ist. Und das zweite, was ich genannt habe schon, dieser lebendige Gott, von dem ich ahne, dass er wirklich lebendig ist, der begleitet mich in Höhen und Tiefen. Ich bin also nicht nur bei Gott geborgen, sondern er geht auch mit mir raus. Allein diese beiden Punkte, die klingen für mich schon so gut, wie sie sind, aber diese beiden Punkte sind nicht die ganze Wahrheit, wie Gott zu mir und zu dir steht. Nicht nur, dass du willkommen bist und Gottes Begleitung erfahren kannst, es geht um mehr. Denn wenn es im christlichen Glauben darum gehen würde, oder sagt man nur darum gehen würde, dass ich mich sicher fühle und meine Seele in der Krise ruhig ist, dann wäre ich irgendwie für mich im Mittelpunkt. Da schaut Gott zum Glück weiter als ich. Wenn du dir überlegst, ob du ab heute Christ sein willst, ob du ab heute vielleicht christlich leben willst oder christlich weiterleben willst, dann musst du wissen, dass Gott etwas von dir fordert. Die Bibel nennt das, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist, darin ist alles zusammengefasst, was Gott von dir verlangt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kann man dann ausdifferenzieren, ein bisschen spezieller noch überlegen. Findet man auch noch was in der Bibel. Aber das ist der Kern. Das ist für mich dieser dritte Punkt, warum ich Christ sein will. Ich habe einen Auftrag. Und ich bin von diesem Auftrag überzeugt. Und ich tue den Auftrag gern. bin davon überzeugt, dass es sinnvoll und gut ist, dass die Liebe von Gott, die ich erfahren habe, die ich kenne, auch in das Leben anderer Menschen gehört. Nicht zuerst, weil Gott was fordert, sondern weil er wartet und die Hand aufhält und mitgeht. Und darum will ich meine Hände und Füße benutzen und versuche, die Liebe Gottes zu leben. Nicht so ganz, wie Jesus es gemacht hat, aber so gut ich kann. Das sind die drei Gründe, warum ich Christ sein will. Über die drei Punkte habe ich nachgedacht, seitdem ich 16 war. Heute bin ich 39, habe ich gerade verraten. Ne? Es ist schon ein bisschen was vergangen seitdem. Es ist auch einiges passiert seitdem. Denn irgendwann kamen die Krisen. Wir kommen gerade aus der Krise, ich will da mal anknüpfen. Ich habe Abitur gemacht, knapp. Die Krise ging noch knapp an mir vorbei. Ich habe Zivildienst gemacht in Serran, Mecklenburg. Vielleicht kennt das einer, im Diakonischen Zentrum. Das war eine der allerbesten Zeiten meines Lebens. Abenteuer pur. Das war richtig gut. Dann habe ich ein Studium angefangen und nach einem halben Jahr abgebrochen. Gut, das ist heute nicht mehr so selten. Trotzdem war das eine Krise, an der sich entscheiden musste, was ich jetzt mache. Dann war ich kurz im Altenheim FSJ, habe dann eine Ausbildung gemacht zum Krankenpfleger. Die Ausbildung verlief ganz gut, bis zur praktischen Abschlussprüfung. Da bin ich durchgefallen. Und das war eine echte Krise, weil ich meinen Studienplatz, der darauf folgen sollte, in Elstal an der Hochschule für Pastoren, schon fest hatte. Die Krise hat mich ein halbes Jahr Nerven gekostet, weil ich schon Griechisch lernen musste in Elstal und nach dem ersten Semester, also nach Ende des ersten Semesters, die 6 Wochen Sommerpause, im Sommer nutzen musste, um meine praktische Prüfung nachzuholen. Bin also zurück in die Heimat, hab das, mit viel Schwitzen dann auch bestanden. Das war so eine erste dicke Krise, die echt nervtötend war. Ich habe also nicht mit meinen Mitlehrlingen mein Abschlusszeugnis erhalten. Das hat sich durchgezogen durch mein Studium. Ich habe mein Bachelorzeugnis nicht mit meinen Kommilitonen bekommen, weil ich nicht rechtzeitig alle Sachen bestanden hatte. Ich habe auch meinen Masterabschluss nicht geschafft. Und hatte aber schon, leider ist es, wie das Leben so spielt, man hat dann halt schon die Arbeitsstelle, das nächste, wo man hin muss. Ja. Und habe dann in meinem Anfangsdienst des Pastorseins schon noch meine Masterarbeit nachschreiben müssen. Tja, das hat nicht nur mich belastet, sondern auch meine Frau. Die Krise war noch weniger lustig als die erste. Ich hatte auch gute Zeiten, aber die nächste Krise hat uns in tiefe Dunkelheit geführt. Es hat sich ein sehr, sehr schweres Trauma über unsere Familie gelegt, über das ich jetzt nicht im Detail rede. Aber es war so schwer, dass es mich manche Kilos gekostet hat. Ich war so angespannt über ein halbes Jahr, dass ich Gewicht verloren habe und das kenne ich nicht. Das hat mich und uns in eine ganz tiefe Dunkelheit geführt. Und ich hatte echt harte Zweifel, ob Gott überhaupt existiert. Nachdem ich knapp 20 Jahre mich gefreut hatte an diesen 3 Erkenntnissen, die ich gewonnen hatte. Schaut Gott weg? Das waren Fragen, die ich mir gestellt habe in der Zeit. Aber ich hatte, wie ja Christen sagen, Gnade von Gott erfahren, dass ich heute hier trotzdem stehen kann. Ich wusste, als die Krise über uns hereinbrach, von 0 auf 100, nicht, ob ich weiter Pastor sein kann. Aber ich bin hier. Das ist noch nicht alles. Ich will euch noch ein bisschen mehr schlechte Laune machen. Meine Frau und ich, wir haben geheiratet 2005. Mein Trauzeuge war damals mein bester Freund, sehr enger Vertrauter. Er war Christ. Als wir aus den Flitterwochen zurückkamen, hat er sich das Leben genommen. Das ist eine Krise. In meiner letzten Stelle, Arbeitsstelle, also Straßen ist meine zweite Stelle, hatte ich Freunde gewonnen. Ein Ehepaar, die hatten Gemeinde, ein bisschen Kontakt, die haben bei mir mit einem Glaubenskurs gemacht, wir haben viel über Glaube geredet, auch privat. Wir haben über knapp 2 Jahre eine Fernsehserie geschaut, jede Woche uns getroffen, eine Folge geguckt und dann noch so geschnackt über Gott und die Welt. Und dann bekam Sibylle Krebs. Und es sah von Anfang an nicht gut aus. Ihre Mutter war an Krebs gestorben, relativ jung, mit Mitte 40. Und jetzt war sie auch Mitte 40 und bekam diese Krankheit. Dann hat ihr Mann Tassilo, sie haben 2 Kinder, ihr Mann Tassilo sie gepflegt und sie ist gestorben. Dann hat Tassilo, mein Freund, selber Anfang 40 mich gefragt, kannst du sie beerdigen? Und ich habe gesagt, klar mache ich das. Aber Leute, das ist eine Krise. Ein Jahr später kriege ich die Nachricht, dass Tassilo gestorben ist. Einfach umgefallen, einfach so gestorben, aus dem Nichts. Und sein Sohn, damals 12 Jahre alt, fragt mich, kannst du einen Papa beerdigen? Jetzt wisst ihr, was meine großen Krisen waren. Und dann kam die Corona-Krise. Oh, jetzt habe ich es doch gesagt. Ich wollte es echt vermeiden, jetzt ist es mir passiert. Na gut, okay. Halt so oft gehört. Dann kam diese Krise, die fand ich am Anfang schön. Es war ein bisschen Ruhe eingekehrt, ne? Ein bisschen zu Hause geblieben und so. Wir haben so viel von Rügen gesehen wie nie zuvor, weil wir ja unter uns sein konnten und hinfahren konnten, wo wir wollten. Wir mussten nur im Auto bleiben und dann nur am Strand und dann wieder ins Auto. Aber als menschenoffener Typ und als Freund sich zu treffen, war meine Stimmung natürlich irgendwann gedrückt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber so ohne Kontakte, das ist eigentlich nicht schön. Gut, es gibt Krisen. Ihr kennt alle Krisen. Und das Leben besteht für die meisten Menschen nicht nur aus Dauerkrise. Ja? Nach einer Krise hat man auch echt manchmal wieder Freude, Lichtblicke, eine Freiheit, man kann wieder durchatmen. Aber nach der Krise ist vor der Krise. Wenn man so an das Leben an sich denkt. Und da sind wir nicht die Ersten, denen das so geht und die das so erfahren. Krisen gibt's. Ja, wir erleben echt viel Schönes. Ich kann es zumindest sagen. Und ja, das Leben ist schön. Und ich kann sagen, Gott meint es echt oft gut mit mir und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Sehr, sehr dankbar. Aber es wird auch wieder anders kommen. Es wird anders kommen. Es gibt einfach keinen Ausweg. Moin! Und auch wenn die nächste Krise kommen wird, will ich trotzdem weiter glauben. Weil Gott mich annimmt, weil er mich begleitet und weil ich einen guten Auftrag habe. Diese 3 Punkte, die stehen fest, die bleiben. Deswegen will ich weiter glauben. Wir sind nicht die Ersten, die das erleben und die es verstanden haben. In der Bibel, und jetzt komme ich zur Bibel, sind viele alte Schriften drin. Dort gibt es Gedichte und Lieder, die sind zum Teil bis 3000 Jahre alt. Und eins dieser Lieder, das spricht davon, wie es einem Gläubigen in der Krise gehen kann. Und dieses Lied ist zur Hälfte ein Gedicht und zur anderen Hälfte ist es ein Gebet. Ich glaube, ihr kriegt das dann schon mit, wenn das umkippt. Von Gedicht zu Gespräch mit Gott. Und ich lese das natürlich nicht so vor, wie das bei Luther oder so steht, sondern ich habe das umgedichtet. Ich habe das einfach so gemacht, wie ich das sagen will. Ist aber das Gleiche inhaltlich. Und das geht so. Gott, der Herr, ist mein Herr. Er sieht mich. Er passt auf mich auf. Er sorgt für mich, denn ich gehöre ihm. Er führt mich dorthin, wo ich gut leben kann. Er gibt mir auch Zeit, um mich bei ihm auszuruhen, und ich kann mein Leben chillen. Meine Seele kommt bei ihm zur Ruhe und wird gestärkt. Seine Wege mit mir sind gut und richtig. Egal, wohin es auch geht, er hat ja gesagt, ich werde für euch da sein. Und auch wenn es mal in ein Krisental geht, wo ich vor Tod und Verzweiflung nicht mehr sehe, wo es lang geht, weil es so dunkel ist, dann habe ich keine Angst vor dem ganzen Unglück, das mich umgibt, weil du ja bei mir bist. In der Finsternis höre ich deine Schritte vor mir und ich weiß, dass du stärker bist als die Dunkelheit. Das lässt mich ruhig werden. Während Menschen oder Umstände mich hart runterziehen, bereitest du ein Fest für mich vor. Du machst mich schick für die Party und gibst mir ein randvolles Glas zum Anstoßen. Was mich mein ganzes Leben begleiten wird, ist Glück und Liebe. Und wenn ich zu dir nach Hause zurückkehre, werde ich dort immer bleiben. Dieses Gedicht, auf das dieses Gebet folgt, das ist schon ganz, ganz lange die Erfahrung von Menschen mit Gott und es ist auch meine Erfahrung. Und es kann auch deine Erfahrung sein und werden. Das ist das eine, der eine biblische Text, der mir in mancher Krise geholfen hat. Und es gibt noch eine andere Sache, einen anderen Text, der mir geholfen hat, in vielen Krisen durchzukommen. Und es waren eher die schwereren Krisen. In einem sehr alten Unterrichtsbuch für den christlichen Glauben, da steht eine Lernfrage. Also man hat früher im christlichen Glauben, da musste man alles auswendig lernen als Jugendlicher, ja, und dann musste man ganz viele Dinge lernen, um zu begründen, warum ist das so und so und wie glauben wir und was ist das und das. Und daraus lege ich euch etwas vor. Da ist die allererste Frage, die geht so: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort: Es ist mein einziger Trost, dass ich mit Leib und Seele, egal ob ich lebe oder sterbe, meinem treuen Herrn Jesus Christus gehöre. Punkt. Also geht dann weiter, das Buch ist nur lang, ja? Aber das ist der Satz, der mir die Nase über Wasser gehalten hat. Es ist mein einziger Trost, dass ich mit Leib und Seele, egal ob ich lebe oder sterbe, meinem treuen Herrn Jesus Christus gehöre. Und wisst ihr, damit sind Krisen nicht weg. Aber ich weiß auch, wo ich echt gut aufgehoben bin. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich ahne, selbst wenn die Kacke, die mir passiert ist, richtig unnötig gewesen ist, dann weiß Jesus, dem ich gehöre, trotzdem, warum sie passiert ist. Auch wenn ich es nicht weiß. Mein Körper und meine Seele hat er in der Hand und ihm kann ich vertrauen. Diese Texte haben mich erinnert an den liebenden Gott, dem ich gehöre und vertraue, wozu ich mich Jahre vorher entschieden hatte. In meinen Krisen hat Gott an mir festgehalten, egal wie es mir ging. In meinen Krisen hat Gott mich begleitet, mir Kraft gegeben, weiterzugehen. In meinen Krisen hat Gott mir Hoffnung gegeben. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf die nächste Krise in meinem Leben. Und ihr auch nicht. Da muss ich nicht lange raten. Es wird aber eine kommen. Und ich weiß trotzdem heute schon, Gott hält mich fest. Im nächsten Moment, wenn mir die Füße weggerissen werden vom Boden, dann weiß ich, Gott ist trotzdem da. Egal, wo es hingeht, egal, auf welchem Weg ich umfalle. Sogar, egal, ob ich sterbe, ich bin nirgends ohne den lebendigen Gott. Der lebendige Gott ist nie ohne mich. Auch nicht im Sterben. Und das ist für mich Glück. Das ist für mich tiefes Glück. Das ist besser als Portwein und besser als edle Tropfen in Nuss, worauf ich total stehe. Ne? Aber das ist für mich echtes Glück. Ich bin nirgends ohne den lebendigen Gott, auch nicht im Sterben. Ganz am Ende komme ich kurz auf dich zu sprechen. Was ist gerade deine Krise? Du musst es jetzt nicht sagen. Wenn du magst, kannst du mir das dann sagen oder jemanden, dem du vertraust. Was ist deine Krise? Vielleicht geht es dir gerade richtig gut. Ja, vielleicht geht es gerade richtig bergauf, ja, ohne Maske und so. Vielleicht aber auch nicht. Oder vielleicht hast du schon einige Krisen hinter dir und du weißt echt ziemlich gut, wovon ich geredet habe. Oder dein Leben ist eine Dauerkrise. Ich kenne auch Leute, in deren Haut ich nicht stecken möchte. Aber ich darf dir sagen, Gott schaut nicht weg und du bist ihm nicht egal. So wie du bist. Und nicht erst anders. Du bist so willkommen, wie du bist. Gott will dich an die Hand nehmen und dich durch Freude und durch Krisen begleiten. Und er will dich beauftragen, seine Liebe aufzusaugen und weiterzugeben. Und das ist echtes Leben. Das halte ich für Leben. Ein Leben, was trotz Krise, trotz Freude, bei allem, was wir mitmachen, echt lebendig ist.